ARD. Sprechen wir über Mord. Selbstjustiz in Konstanz. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Salü, Mr. Strafrecht, wie ist's so?
Ich höre Stimmen.
Das bin
Hallo,
ich.
Herr Schmidt.
Hallo, ja. Ein Kaffee?
Nein,
ein Brötchen?
Jetzt nichts mehr.
Kein Kaffee.
Jasmintee.
Jasmintee ist aus. Und ich müsste dazu aufstehen.
Ich fühle mich in meine Jugend zurückversetzt.
Ravi Shankar. Die Platte haben Sie bestimmt zu Hause.
Ich denke ja.
Allzu viel Form dürfen Sie nicht erwarten in dieser Folge. Wir haben es doch hier mit Gammlern zu tun. Gammeln, so sagt der Duden, hat mit Altwerden zu tun. Gammelfleisch hat sich ja schon multifunktional als Begriff eingebürgert. Gammeln kann aber auch sinnlos die Zeit verbringen bedeuten, wobei die Sinnlosigkeit meist eher von Dritten bei den anderen gesehen wird. Oder kann man auch bewusst etwas Sinnloses tun, Thomas Fischer, und so gammeln?
Das kommt darauf an. Also es kommt darauf an, was man als sinnlos ansieht. Der Begriff Gammeln ist ja einer gewissen Peinlichkeit verbunden, jedenfalls in meiner Erinnerung und in meinem Gefühl, weil ich halt die Zeit, über die wir gleich sprechen werden, sehr bewusst schon miterlebt habe und mich erinnere, wie diese Worte damals benutzt wurden. Das liegt so knapp hinter Knorke oder Dufte. Und das war halt eine Zuschreibung der schlimmsten Sorte. Gammler waren Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre, also sagen wir ab Mitte der 60er Jahre, als diese Jugendbewegung von Amerika und England nach Westeuropa schwappte und die antiautoritäre Bewegung sich verbreitete, war das eine Rundumbezeichnung für Menschen, die entweder in München auf irgendwelchen Plätzen oder auf dem Piccadilly Circus auf diesen Stufen oder in Amsterdam an der Gracht saßen und sagten, warum soll ich jetzt eigentlich Neurologe werden, wo ich doch ein guter Mensch bin. Und wir wollen alle nicht mehr so autoritär behandelt werden und Schule, Studium, Beruf und Werktätigkeit sind nicht das Einzige im Leben. Also so das, was man heute als Jugendbewegung der 60er Jahre verstand, die sich dann ein bisschen abgesetzt hat, natürlich wie alle Jugendbewegungen im äußeren Erscheinungsbild, wie später die Punks oder wer auch immer. Und das Symbol der Freiheit waren damals lange Haare und das Tragen,
dazu.
Und das Tragen von amerikanischen Militärparkas.
Ja. Wie viel Gammler steckte in Ihnen oder steckt noch in Ihnen?
Was einmal in einem drin gesteckt hat, wird nie mehr vergehen. Also
die langen Haare sind vergangen.
Ja, die langen Haare sind mehr als vergangen. Aber die gab es natürlich auch zu jener Zeit. Ich war damals 17 Jahre alt, so Ende der 60er, bin 53 geboren. Und da wurde also heftig gegammelt. Also jedenfalls in der Zeit und noch ein kleines Weilchen länger.
Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, sage ich ja immer gebetsmühlenartig am Ende jeder Folge. Und so habe ich Jens Bodamer auf seinen Joggingrunden erreicht. Da hört er uns, hat er mir erzählt. Er war früher Lehrer in Konstanz und hat damals mit einer Klasse den heutigen Fall beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten eingereicht. Und er musste bei unseren Fallbesprechungen daran denken und hat uns darauf hingewiesen, dass es da eben diesen Gammler-Fall oder auch Gammler-Mord genannt gibt. Mord ist es im Urteil nicht gewesen, darauf werden wir sicher noch kommen. Jens Bodamer war jedenfalls der Meinung, wir sollten das machen. Damals war er Lehrer, heute gammelt er in Stuttgart. Nein, Entschuldigung, heute arbeitet er im Wissenschaftsministerium in Stuttgart. Sein Vorschlag, hören wir rein, worum es geht.
Mitschuldig an dieser Tat ist jeder, der stillschweigend zugesehen hat, wie zur Bürgerselbsthilfe aufgerufen werden kann.
Der war ja schon öfters da, ja, und hat uns bedroht.
Ungeachtet dieser Bluttat, die in keinem Zusammenhang mit meinen Forderungen steht, werde ich weiterhin darauf bestehen, dass die Behörden gegen das Gammlerunwesen vorgehen.
Dann sagt er nur, jetzt zähle bis drei, wenn ihr da nicht unten seid, und knallt. Es gibt in dieser Stadt eine ganze Menge Menschen, die das tun würden, die sich aber einfach nicht dazu getraut haben.
Von einer Pogromstimmung in Konstanz zu reden, ist fast Demagogie.
Selbst der Oberbürgermeister, den wir am Ende gehört haben, Bruno Helmle, sagt Konstanz, andere sagen Konstanz. Ich habe schon ein paar Mal in diesem Podcast Konstanz gesagt, bin darauf aus der Zuhörerschaft sehr belobigt worden. Ich glaube, das ist ein Problem, das wir heute nicht klären können, wenn selbst die Oberbürgermeister ihre Stadt nicht richtig aussprechen. Aber vielleicht können wir die anderen Probleme klären und Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Sein 10-jähriger Sohn versucht noch, ihn von den Jugendlichen auf dem Konstanzer Blätzleplatz wegzuziehen. Doch der Vater lässt sich nicht aufhalten. Hans O. droht den jungen Leuten. Er sei von der Bürgerwehr, sagt er, und zähle jetzt bis 3. Wenn sie dann nicht verschwunden seien, dann knallt's. Dem 17-jährigen Martin Katschka hält er die Mündung eines Bolzenschussgeräts vor die Brust. Es ist der 29. August 1970. Seit Wochen schon ist der Blätzleplatz nach einem Musikfestival Treffpunkt für Jugendliche und Heranwachsende. Anwohner und Passanten stören sich an den jungen Leuten mit den irritierend langen Haaren. Die Gammler, wie sie genannt werden, sind zum Politikum geworden. Ein NPD-Mann fordert, hart gegen das Gammler-Unwesen vorzugehen. Er sei bereit, mit 40 Bürgern dafür zu sorgen, dass die Gammler wegkommen, sagt er im Bürgerausschuss. Gewerkschaften protestierten gegen die Aufforderung zur Bildung einer Bürgerwehr mit Lynchjustiz. Hans O. wohnt am Rande des Platzes. Am 29. August fühlt er sich nach einem Gespräch mit Nachbarn berufen, auf dem Blätzleplatz für Ordnung zu sorgen. Er ist betrunken. Aufgrund seines Alkoholproblems hat der 40-Jährige zweimal seinen Job verloren. Seit 2 Jahren arbeitet er in einer Druckerei. Auch seine Gesundheit hat Schaden genommen und er hatte schon Ärger mit der Polizei. Als er 1964 mit 2 Promille und ohne Licht beim Autofahren erwischt wurde, beleidigte er die Polizisten. So etwas wie euch hätte Hitler im Dritten Reich vergast. Am Abend des 29. August 1970 geht Hans O. mit dem Bolzenschussgerät in der Jackentasche zum Blätzleplatz. Sein 10-jähriger Sohn läuft ihm hinterher. Auf dem Platz sitzt Martin Katschka, ein Tankwartlehrling mit 3 Freunden auf einer Bank. Als Hans O. mit seiner Waffe vor ihnen steht, fleht sein Sohn die Jugendlichen an, fortzugehen, sonst mache sein Vater ernst. Seinen Vater fleht er an, mit ihm nach Hause zu kommen. Die Jugendlichen stehen auf, um den Platz zu verlassen. Als Martin Katschka vor ihm steht, drückt Hans O. ihm erneut die Waffe gegen die Brust und beginnt zu zählen. 1, 2, ein Schuss trifft den 17-Jährigen mitten ins Herz. Martin Katschka ist tot. Am 20. März 1972 wird Hans O. wegen fahrlässiger Tötung und Nötigung zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter des Schwurgerichts Konstanz sehen in der Tötung des 17-Jährigen ein Versehen. Aus Nervosität habe Hans O. mit seinem rechten Zeigefinger am Spannhebel des Bolzenschussgerätes gespielt. Dass sich tatsächlich ein Schuss lösen könne, habe er nicht bedacht, urteilt das Gericht. Hans O. sei ein alkoholkranker Einzelgänger und politisch uninteressiert. Er habe die Gammler, wie es im Urteil heißt, vom Blätzleplatz nur verjagen und niemanden töten oder verletzen wollen.
Ein ziemlich alter Fall, Thomas Fischer. 1970 ist die Tat geschehen. 54 Jahre ist das jetzt her. Und trotzdem, so ist es mir bei der Vorbereitung gegangen, ist da ganz viel drin, was irgendwie wie 2024 klingt, oder? Eine aufgeheizte Stimmung, Drohung von ganz rechts außen, etwas zu unternehmen, Zustände nicht zu dulden. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, fangen wir mit der Tat an oder fangen wir mit den zeitlichen, den historischen Umständen an? Und ich finde es wirklich total bemerkenswert, die Schilderung, die wir gehört haben, dass kurz bevor alles passiert, der 10-jährige Sohn hinter dem Vater herrennt und die jungen Leute vor dem Vater warnt. Für einen 10-Jährigen ein wirklich bemerkenswertes Verhalten, finde ich. Das zeugt ja erstens von unglaublich großer Courage und zweitens doch wohl von sehr deutlichen Vorstellungen davon, wie es zu Hause so zugeht, oder?
Ja, natürlich. Das ist, sagen wir mal, jedenfalls ein Hinweis auf einen Co-Alkoholismus im therapeutischen Sinne. Also darauf, dass der Junge natürlich weiß, zu was sein Vater fähig ist und versucht, Schwierigkeiten für den Vater zu vermeiden und auch für Dritte. wenn es so festgestellt ist.
Co-Alkoholismus müssen wir, glaube ich, erklären.
Naja, das bedeutet einfach, dass in Familien, in denen eine oder mehrere Personen chronische Alkoholiker sind, dass die übrigen Familienangehörigen in einer ganz spezifischen Weise immer in dieses System der Abhängigkeit und diese Suchtkreise einbezogen werden. Teilweise durch Unterstützung, also indem sie halt beispielsweise Alkohol besorgen für die Eltern oder für den Ehepartner, sondern auch dadurch, dass Verheimlichung stattfindet, dass das mitgetragen wird, dass das ertragen wird, dass Umwege gesucht werden, um das nach außen nicht deutlich zu machen, um den sozialen Absturz zu verhindern oder zu verschleiern und vieles andere auch. Das heißt, Angehörige werden sehr häufig oder fast immer in eine solche Suchtproblematik in sehr starkem Maße mit einbezogen. Das betrifft natürlich insbesondere Kinder, deren Eltern Alkoholiker sind oder auch andere Suchterkrankungen haben. Und man muss halt damit sehr viel umgehen. Und wenn das Kinder schon früh lernen im Leben, dann beeinflusst und bedrückt und traumatisiert sie das in sehr starkem Maße. Mhm. Also dass sich so ein Zehnjähriger schon eigentlich wie der Beschützer der Familie geriert, weil er weiß, dass auf seinen Vater in diesem Fall oder auf seine Mutter einfach kein Verlass ist. Und dann die Geschäfte der Familie selbst in die Hand nimmt, mehr oder weniger. Das ist damit gemeint und das ist eine sehr traurige Situation, in der übrigens sehr viele Kinder sind.
Wir haben noch mehr Anhaltspunkte für die offenbar schwere Alkoholerkrankung des Täters, darunter auch dieser Vorfall bei der Polizeikontrolle und dieses Zitat, solche Leute wie euch hätte Hitler vergast. Und dann haben wir gleichzeitig die Aussage, völlig unpolitisch. Ist das plausibel?
Ja, das ist plausibel. Also das war ja
1970
plausibel. Ja, aber natürlich auch da. Aber die Trunkenheitsfahrt war ja noch eine Reihe von Jahren früher. Man muss sich halt einfach in die Situation damals, in die gesellschaftliche Kommunikation damals zurückversetzen. Da herrschten solche Sitten noch weit hin. Ja. Und wenn man sich auch jetzt anknüpfen nochmal an unsere Eingangsstatements zur Frage gammeln oder nicht gammeln. Es gibt ja auf YouTube oder sonst wo, gibt es ja immer noch kleine schöne Filme von Straßenbefragungen von Passanten, die befragt werden, wie sie zu den Gammlern stehen. Es ist wirklich Zufall, dass ich heute diesen Fall jetzt mit Ihnen bespreche, von dem ich erst heute früh Kenntnis genommen habe. Und gerade vor 3 Tagen, abends spät, bei einem kurzen YouTube-Besuch genau so ein Video angeschaut habe, so eine kurze Befragung. Und da sagte eine mit Dauerwelle gekrönte Einkäuferin in irgendeiner Straße, sowas hätte es früher nicht gegeben unter Hitler. Und anschließend wurde ein Mann gezeigt, der sagte, wenn meine Tochter was mit so einem anfangen würde, die würde ich krumm und lahm schlagen.
Dabei eine Hertie-Tüte in der Hand.
Ja, so ungefähr. Und also das konnte man damals überall einfangen und dass auch nicht alles schlecht gewesen sei unter Hitler und dass Hitler jedenfalls für Ordnung und Sauberkeit gesorgt hätte, war damals eine weit verbreitete Ansicht. Denn das Gros der Bevölkerung war ja damals noch in einem Alter, in dem sie sich in der moralischen Macht und in der kommunikativen Macht fühlten. Ja, das war herrschende Meinung. Das musste man nicht verbergen, sondern das galt als Beweis der Anständigkeit zu sagen, früher hätte es sowas nicht gegeben.
Und immerhin hat er die Autobahnen gebaut.
Ja, das gehört dazu. Das ist jedenfalls mal Ordnung. Ja. Und die Sprüche aus dem sogenannten Dritten Reich, aus der NS-Zeit, die waren ja alle noch präsent. Die NPD war damals auf einem Höhepunkt ihrer Popularität, hatte ja Ende der 60er Jahre relativ hohe Wahlergebnisse und fühlte sich sozusagen im Aufwind. Und jetzt unabhängig von politisch unmittelbar parteipolitischen Konstellationen und Absichten, war halt einfach auch so eine Grundkonstellation in der Gesellschaft noch, dass man diesen Auflösungserscheinungen, die durch die sogenannte Studentenbewegung, Jugendbewegung, diese libertäre Stimmung, die da in Deutschland einzog, dass man sich dadurch in höchstem Maße bedroht fühlte. Zunächst natürlich findet das immer ganz klein statt und scheinbar so kulturell, es geht um lange Haare und so, das ist natürlich völliger Blödsinn, zeigt halt die vollkommene Beschränktheit, ne, der Leute und der Stimmung. Beschränktheit jetzt im wörtlichen Sinne, die sind ja nicht alle unintelligent, aber sie sind unglaublich dumm und beschränkt und verstehen gar nicht, dass das, was sie für unerträglich halten, nämlich so Haare, die gerade mal so bis zu den Ohrläppchen gehen, sie in ihrer Existenz gar nicht bedroht. In Wirklichkeit fühlen sie sich ja von was ganz anderem bedroht, nämlich von Zusammenbruch der alten Ordnung, von der Auflösung alter autoritärer Strukturen, und von wirtschaftlichen Nöten, die aus der damals beginnenden Globalisierung so entstehen. Arbeitslosigkeit, soziale Unsicherheit, Entmachtung alter gewohnheitsprägender Strukturen und einer Entdeckung neuer Gedanken, die von einer rigiden, starren Außenleitung des Verhaltens, ja, du musst so sein, du musst das und das anziehen, du musst sonntags in die Kirche gehen, du musst Lehrer immer grüßen und hochachtungsvoll sein und du musst Mutter und Vater lieben, egal ob die dich schlagen oder nicht, die davon abgeht und sagt, ich kann es nicht mehr ertragen, ich will diese rigide Außenleitung nicht mehr, sondern ich will jetzt eine moralische Leitung meines Verhaltens aus mir selbst entwickeln, ja, neue Bewusstseinszustände erreichen, mich auf mich selbst konzentrieren, auf meine Freiheit, auf meine Gedanken, auf meine Fantasie und diese Strukturen und Vorschriften und Lebensentwürfe des sogenannten Wirtschaftswunders ab Anfang der 50er Jahre stark in Frage stellen. Das hat die Leute extrem verunsichert, bis in die höchsten Positionen. Wir haben ja auch damals von führenden Politikern viele Sprüche gehört, die gar nicht weit davon entfernt waren, was wir jetzt gerade hier besprechen. Diese Haltung fühlte sich damals an noch wie eine herrschende Meinung. Und dagegen zu sein, liegt für Jugendliche im pubertierenden Alter relativ nahe, sowieso schon, und fand damals dann auch eine politische Bestätigung in bestimmten äußeren Umständen. Vietnamkrieg beispielsweise war ein großes Thema, war aber natürlich auch nur ein Symbol für all das.
Jetzt könnte ich doch eigentlich an all diesen Punkten, die Sie völlig zu Recht aufgezählt haben, den Transfer ins Heute versuchen und käme dann so ungefähr zu folgendem Ergebnis. Das, was damals die Gammlerbewegung und das Festhalten an langen Haaren ist, könnte jetzt eine gewisse Neudeutsch-Wokeness sein. Die Verunsicherung, die beim etablierten Bürgertum damals da war, könnte jetzt das Aufbegehren gegen Gendersternchen und vegane Kantinenpläne sein. Und wenn ich das so weiterdenke, wären dann die Bemerkungen zum Vogelschiss oder zur Remigration auch unpolitisch und gar nicht so bedeutend? Oder ist das jetzt unzulässig? Ich finde, vieles von dem, was Sie beschrieben haben, vieles, was wir hier auch in dieser Pogrom- oder nichtartigen Stimmung am See gehabt haben, vieles, was den Toten des heutigen Falls verursacht hat, könnte man jetzt eigentlich eins zu eins auf die aktuellen Debatten übertragen?
Das stimmt auf jeden Fall, da bin ich mir auch sicher. Vor allen Dingen stimmt halt so auch der Hintergrund in einer gewissen Weise, also der allgemeine Hintergrund, natürlich auf einer anderen konkreten Ebene. Aber wir leben ja erneut in einer, jetzt nicht nur in allerletzten Zeit, sondern schon länger, in einer Zeit großer Unsicherheit. Die wird auch permanent befördert und geradezu hysterisiert. Ja, also so eine Untergangsstimmung, alles wird immer schlechter. Deutschland versinkt im Chaos, wir sind die Letzten und alles ist schrecklich, von allen Seiten wird man angegriffen. Der Chinese kommt und der Russe ist schon da und niemand arbeitet mehr richtig und der Reichtum verschwindet und die armen Autos müssen weg und so weiter, ja, und nichts klappt und an allem ist die Ampel schuld und was immer man da jetzt also hört, das sind alles natürlich Zeichen. Dahinter steht eine große Veränderung der gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage, extreme Unsicherheit der wirtschaftlichen Lage für den Einzelnen. Nicht insgesamt, aber so für den Einzelnen. Und da steckt natürlich eine ganze Menge, sowohl in diesem bis zur Erschöpfung ausgelatschten und immer wieder neu hochgezogenen Thema Migration und Einwanderung insgesamt hier in Deutschland, aber auch jetzt in diesen Protesten weg mit dem Agrardiesel, nieder mit den Agrarimporten, Schluss, eine Sperre muss her, der deutsche Bauer wird vernichtet und so weiter. Und dann eine hochaggressive, gewaltgesättigt, also jedenfalls gewaltaffine Stimmung in manchen Bereichen. Das kommt dem schon relativ nahe, ja. Und eine Verteufelung, in Anführungszeichen, und an Verachtung und eine hochaggressive Stimmung auf so einer pseudokulturellen Ebene, ja. Also, was Sie unter Wokeness verstanden haben oder diese Sprachregelungsfragen. Wobei, das ist ja nicht identisch, ja. Also, das, was man heute so Rechtspopulismus nennt, ist ja eine Bewegung, die sich immer gegen angebliche Eliten richtet, ja. Eliten, die das Volk verraten. Das ist natürlich eine andere Situation, als in den 60er Jahren da bestanden hat. Denn da ging ja so eine Gewalttätigkeit aus von einer Kultur und einem Bewusstsein, das sich, wie gesagt, als herrschende Meinung ansah und das mit dem Ungeziefer aufräumen wollte, die Unordnung beseitigen wollte.
Naja, da gibt es viele Parallelen. Diese Äußerungen haben wir jetzt ja durchaus in den vergangenen Jahren auch. aus dem ganz extrem rechten Lager gehabt. Schon ein paar Jahre her, aber von der Frage, ob denn zur Verteidigung der Grenze nicht zur Not auch zu schießen sei und der ganzen Diskussion, ob das nur eine unglückliche Formulierung von Seiten der AfD war. Ich glaube, an der heutigen Stelle tue ich mich nicht schwer, im extremen rechten Rand zu sagen, da sind Volksverhetzende, da sind rassistische, da sind hochpolitische Äußerungen unterwegs, die vermeintlich im Sinne einer gewissen vermeintlichen Bürgerlichkeit daherkommen. Ich tue mich nur ehrlich gesagt ein bisschen schwer, in einigen dieser Konstanzer Äußerungen von damals keine politische Dimension zu sehen. Auch was damals von der NPD in Konstanz gemacht worden ist, dass das nicht demagogisch gewesen ist. Da tue ich mich schwer. Vielleicht hören wir es uns nochmal an.
Nein, das halte ich für völlig falsch, zu sagen, das sei keine. Also wie ich glaube, der Oberbürgermeister, was er gesagt hat, das käme schon in die Nähe der Demagogie. Also es ist ja vollkommen sinnlose, verharmlosende Beschreibung, es kommt nicht in die Nähe, sondern es ist ja geradezu die Mutter der Demagogie.
Dann habe ich Sie falsch verstanden. Ich habe da bei Ihnen für 1970 eine nicht so politisch aufgeladene rechtsextreme Position verstanden.
Ja, wenn wir über die NPD sprechen, dann liegt das ja auf der Hand. Die NPD war auch damals schon eine politische Partei, die ja ganz bestimmte Programmpunkte und Positionen hatte und die außerordentlich aggressiv vertreten hat und ja in ihrer Nachfolgeorganisation heute noch immer vertritt. Und das ist natürlich im engsten Sinne, also im wortwörtlichen Sinne, politisch im Sinne von parteipolitisch und staatspolitisch gemeint. So eine allgemeine Stimmung in der Bevölkerung ist ja natürlich auch ein politisches Faktum. Also der Begriff, das Private ist politisch, stammt ja aus der Zeit.
Aus der Zeit.
Aus den 60er Jahren. Das heißt, da hat man erstmal erkannt, Politik ist nicht, wenn Carlo Schmidt und Herbert Wehner im Bundestag eine Rede halten, sondern Politik findet auch in der Familie statt und auch in der Schule und auch in der Universität und auch am Arbeitsplatz. Das war ja die Entdeckung und das hat ja die Leute besonders schockiert, die plötzlich gesagt haben, jetzt müssen wir uns auch noch dafür politisch rechtfertigen, dass wir es bei Adolf so schön fanden.
Und ich bin jedenfalls ist alles beruhigt. Politisch. Ich bin jedenfalls beruhigt. Wir sind
einer Meinung.
Einer Meinung. Ja. Und wir hören uns den damaligen NPD-Stadtrat Walter Eiermann an, der nach dem tödlichen Vorfall sehr darum bemüht ist, zu betonen, dass es mit ihm, seiner Partei und seinen Positionen natürlich nichts zu tun hat.
Ungeachtet dieser Bluttat, die in keinem Zusammenhang mit meinen Forderungen steht, werde ich nach wie vor weiterhin darauf bestehen, dass die Behörden gegen das Gammler-Unwesen vorgehen.
Was glauben Sie, wer oder was schuld an dieser Bluttat ist?
Das ist die Wahnsinnstat eines Einzelnen ohne jeden politischen Zusammenhang.
Sie werden weiterhin dafür plädieren, hart gegen die Gammler durchzugreifen?
Selbstverständlich.
Na, da haben wir es. Es ist die Tat eines Einzelnen. Auch der damalige Konstanzer Oberbürgermeister Bruno Helmle von der CDU ist natürlich in einem Zwiespalt. Das ist eine schreckliche Tat, aber es darf irgendwie auch nicht für mehr stehen. Wäre ja unangenehm.
Herr Oberbürgermeister, Ihnen und der Stadtverwaltung wird des Öfteren der Vorwurf gemacht, dass Sie nicht rechtzeitig etwas gegen die Atmosphäre in Konstanz getan haben, in der dieses Verbrechen geschehen konnte.
Das ist leichter gesagt als getan. Ich muss Ihnen ja nicht versichern, wie tief doch die ganze Konstanzer Bürgerschaft bedauert, dass eine solche Bluttat überhaupt passieren konnte. Sie ist verwerflich und in diesem Punkt sind wir alle einer Meinung. Aber ich kann nicht verhindern, dass andere Bürger anders, nicht bezüglich der Bluttat, sondern bezüglich der Atmosphäre denken. Das ist der Aufbruch der Generationen, wie er in jeder Stadt eben ist.
War die Entwicklung nicht eventuell absehbar?
Das muss ich bestreiten. Von einer Pogromstimmung, wie ich das jetzt höre, in Konstanz zu reden, ist fast Demagogie.
Erkennen Sie die Tonlage der damaligen Zeit? Interpretiere ich die jetzt rein als jemand, der die Zeit nicht erlebt hat? Ich bin 71 geboren, wir reden gerade von 1970.
Nein, das ist Original-Sound 1970. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es ist viel Zeit seitdem vergangen und es hat sich natürlich auch in der öffentlichen Darstellung und im Umgang mit Medien relativ viel geändert. Aber so dieses schnarrende Idiom des NPD-Stadtrats beispielsweise, das
aus heutiger Perspektive fast klischeehaft.
Ja, aber es kommt einem ja doch noch sehr vertraut vor. Also das war nicht unüblich. Ja. Und man weiß ja auch noch, wie diese Interviews geführt wurden und ja, mit welcher Selbstverständlichkeit dann auch die Begriffe übernommen wurden. Ja. Also die Frage des Reporters jetzt zum Beispiel, wollen Sie weiter gegen das Gammler-Unwesen vorgehen oder so ähnlich. Ja. Das war herrschende Meinung. Man distanzierte sich nicht von den Begriffen, sondern man nahm die so hin und damit natürlich auch die ihnen zugrunde liegenden Wertungen. Und das
interessant,
ist schon
er nimmt das, der Reporter nimmt das Wort Gammlerunwesen auf, aber ich verstehe das als eine kritische Nachfrage. Klar kann man kritisieren, dass er dem Wort nicht widerspricht und klar ist es die Art, wie in dieser Zeit Interviews geführt worden, aber es ist doch eigentlich konfrontativ und es ist doch
ja,
eigentlich...
Kann man so sehen. Aber wenn Sie heute ein Interview hören und da wird ein AfD-Politiker gefragt, ob er der Ansicht ist, dass man der Asylantenflut auch gewaltsam entgegentreten soll, jetzt nur so als Beispiel genannt, und der dann sagt, nein, natürlich nicht, sondern nur mit rechtsstaatlichen Mitteln. Das kann natürlich eine Provokation sein, indem man das Wort Flut für Menschen verwendet, weil der andere darauf anspringen soll. Aber man muss schon länger drüber nachdenken, um das jetzt als wirklich kritischen Journalismus darzustellen.
Das war jetzt ein großer Ausflug in die Zeit, in der die eigentliche Tat passiert. Wir sind ein bisschen gammelig unterwegs gewesen, wäre ich jetzt fast versucht zu sagen. Aber eigentlich wollen wir uns ja mit der juristischen Frage unseres heutigen Falles beschäftigen. Tatwerkzeug würde ich vorher kurz noch ansprechen wollen. Hasentöter, was ist das genau? Sowas wie ein Bolzenschussgerät. Waffenrechtlich, Thomas Fischer, was ist es?
Ja, da muss man sagen, die waffenrechtliche und die strafrechtliche Bewertung sind da nicht übereinstimmend. Also aufs Waffenrecht im engeren Sinne, am verwaltungsrechtlichen Sinne kommt es gar nicht so an. Als Waffen werden zum Beispiel auch Teile von Waffen, selbstständige Teile, einzelne Verschlüsse oder Patronen und Ähnliches werden als Waffen angesehen im Waffenrecht, sind aber keine Waffen im strafrechtlichen Sinne. Strafrechtlich unterscheidet man meist also in der Regel zwischen sogenannten Waffen und sogenannten gefährlichen Werkzeugen. Der Unterschied ist, dass Waffen ihrer Natur, also ihrem Herstellungszweck, entsprechend dazu bestimmt sind, Verletzungen herbeizuführen und gefährliche Werkzeuge nur zur Herbeiführung von Verletzungen missbraucht werden können. Also mit einem Revolver kann man auch einen Nagel in die Wand schlagen, aber dazu ist er nicht gemacht. Und mit einem Zimmermannshammer kann man selbstverständlich auch Menschen töten, aber auch dazu ist er nicht gemacht. Ersteres ist eine Waffe, das Letztere ist ein gefährliches Werkzeug, weil es durch seine Verwendung erst dazu wird. Und in der Praxis spielt es fast keine Rolle, nur in einigen Ausnahmefällen, wo dazwischen noch unterschieden wird, im Strafrecht. Und in der Regel, in fast allen Fällen, in denen das von Belang ist, im Strafgesetzbuch steht da eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug. Das heißt, es kommt nicht wirklich darauf an, was von beidem es jetzt gewesen ist. Beim Bolzenschussgerät kann man sich vermutlich wie fast immer streiten, weil es ja eigentlich nicht zum Töten oder Verletzen von Menschen gemacht ist, sondern von Tieren. Gleichwohl kann man sagen, es hat keinen anderen sinnvollen Verwendungszweck als den des Verletzens, sogar des Tötens. Soweit könnte man sagen, es ist eine Waffe im strafrechtlichen Sinne. Andere denken wahrscheinlich eher, es ist ein gefährliches Werkzeug. Ich persönlich würde zum Ersteren neigen, weiß aber jetzt im Moment nicht auswendig, ob es da schon höchstrichterliche Rechtsprechung zu diesem Einzelfall gibt.
Aber eigentlich in dem Kausalverlauf ist es doch wahrscheinlich egal. Er nimmt etwas mit, um seinen Plan da voranzutreiben, egal ob der Plan jetzt verletzen, töten, vertreiben, aber er nimmt etwas mit, was ihn dabei unterstützt und dann kann offen bleiben, ist das eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug.
Selbstverständlich, das war das, was ich gerade meinte. Für die strafrechtliche Bewertung kann es offen bleiben. Es ist also nur eine dogmatische Frage, die man jetzt klären kann, aber wo ich jetzt persönlich auch eine Tendenz habe, die in Richtung Waffe zu klären, ist es aber völlig wurscht, weil selbstverständlich beim Tötungsdelikt sowieso, da kommt es ja gar nicht darauf an, aber zum Beispiel würde es beim schweren Raub darauf ankommen, weil es halt nur mit einer Waffe dann ein schwerer Raub ist oder mit einem gefährlichen Werkzeug, aber auch da steht mit einer Waffe oder einem anderen gefährlichen Werkzeug. Insoweit kann es dahin stehen.
Also ich würde die Einnahmen der Tankstelle auch beim Vorhalten eines Hasentöters rausgeben, ist meine sichere Vermutung.
So ist es.
Unstreitig ist der Täter mit seinem Hasentöter an den See gegangen. Unstreitig hat er das Opfer aufgefordert, quasi das gammeln zu lassen, sich nicht weiter so zu verhalten. Und dann passiert es, was uns Isabel Demey schon zu Beginn des Falles erzählt hat. Er fängt an zu zählen. Relativ naheliegend ist, dass er bei 2 noch nicht bei der berühmten 3 war und dass da eigentlich noch Spielraum hätte sein sollen und es passiert eine tödliche Verletzung. Viel Diskussion hat es um dieses Urteil gegeben, das aus der Sicht von vielen Kommentatoren und Betrachtern viel zu harmlos ausgefallen ist. Eigentlich ein Mord hätte sein sollen. Wie ist Ihre Sicht auf diese Fallkonstellation? Ein paar Faktoren haben wir ja schon besprochen, die sehr große Auffälligkeit des Täters, die Indizien, die wir dafür haben, dass er bei zwei sehr wahrscheinlich noch nicht hat abdrücken wollen. Ist das wirklich eine fahrlässige Tötung gewesen?
Kann ich nicht sagen. Man kann sich natürlich vorstellen, wir haben jetzt viel über diese, sagen wir mal, rechtsradikale oder chauvinistische und aufgeladene Stimmung der einen Seite geredet. Es gibt natürlich auch auf der anderen Seite dann hohe Emotionalität, hohe Betroffenheit und auch eine Deutung, die jetzt ja auch nicht von vornherein die einzig richtige sein kann. Ja, also Hürde hat gesagt, der Asylbewerber, so ist ermordet worden. Das ist aber zunächst mal nur eine politische Wertungsformulierung. Ja, der ist ein Opfer der Pogromstimmung in dieser Nacht oder sonst was auch immer. Ob dann der einzelne Täter, der da gezündelt hat an irgendeinem Asylbewerberheim, ob der dann wirklich gewollt hat, dass jemand verbrennt, ist eine andere Frage. Eine individuelle Frage, die in dem speziellen Strafprozess geklärt werden muss. Und wenn man das nicht beweisen kann, dann ist halt freizusprechen im Zweifel. Also wenn Zweifel bleiben. Natürlich, wenn man das jetzt nur aus der Erinnerung und der Berichterstattung liest, spricht viel fürs eine und viel fürs andere. Ja? Also sehr viel fürs andere spricht jetzt eigentlich nur das mit dem Zählen. Eins, zwei und dann knallt's. Gut, normalerweise sagt dann der Täter auch noch drei und dann schießt er. Muss aber auch nicht sein mit 2, irgendwas Promille. Die hohe Alkoholisierung ist irgendwie so ambivalent. Ja? Kann dafür sprechen, dass die Hemmschwelle besonders niedrig ist. Einerseits, es ist sie natürlich mit so einer hohen Alkoholisierung, auch beim chronischen Alkoholiker. Da ist die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung sehr niedrig, wie man weiß.
Da andere Leute würden bei 2,1 gar nicht mehr gerade stehen können.
Ja, selbstverständlich. Jedenfalls ist Alkohol natürlich stark enthemmend und führt zu einer wesentlich höheren Bereitschaft zur Gewaltanwendung und auch zu einer, sagen wir mal, moralischen Wurstigkeit. Ja? Also man wird ja nicht, je höher der Alkoholpegel im Blut und im Gehirn ist, vorsichtiger, erfahrungsgemäß. Und sagt, jetzt muss ich aber besonders gut aufpassen auf meine Nächsten. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Und da ist man besonders rücksichtslos oder will sich besonders beweisen oder was auch immer. Andererseits spricht jetzt wieder auch was dagegen. Der Angeklagte hat, soweit ich es gelesen habe, im Prozess gesagt, sein Sohn habe ihm am Ärmel berührt, um ihn da irgendwie abzulenken. Und dadurch habe sich dann der Schuss gelöst. Offenbar hat das Landgericht das so auch wieder nicht angenommen. Es spricht was dafür und was dagegen. Wenn man jetzt sagt, da sitzt ein armer, unschuldiger Lehrling, damals hießen die Lehrlinge, auf der Bank oder auf der Lehne einer Bank, und tut da nichts, außer dass er lange Haare hat und den braven Bürgern missfällt. Und der wird dann einfach abgeknallt mit so einem Bolzenschussgerät. Da wird man natürlich sagen, das ist mal eine verwerfliche Tat. Das ist mal so ein richtiger Mord. Ne? Der aus niedrigen Beweggründen, aus bloßer Lust an der Gewalt und an der Machtausübung und einer vollkommen verdrehten und verfehlten Weltsicht heraus geschieht und einen völlig unschuldigen jungen Menschen da auf entsetzliche Weise ums Leben bringt. Und das nennen wir jetzt einfach mal Mord. Ob das jetzt ein Schwurgericht und ein Jurist auch Mord im Sinne von § 211 StGB nennt, ist eine andere Frage. Und da muss man beweisen, der objektive Tatbestand ist ja klar, der schießt und der andere ist tot. Also Tötung ja, Frage jetzt Vorsatz. Wir sind ja noch gar nicht beim Mordmerkmal. Man muss ja nicht mit der Heimtücke oder der niedrigen Beweggründe anfangen, sondern man muss erst mal sagen, der wollte den noch töten. Darum ging es ja hier. War das eine vorsätzliche Tötung oder war es eine fahrlässige Tötung? Und dass auch die fahrlässige Tötung verwerflich sein kann und, sagen wir, die Ursächlichkeit für diesen fahrlässigen Handlungsablauf dann unterschiedliche Schuldbewertung erfährt, das ist ja völlig klar. Wenn der nur vergessen hat, was weiß ich, seine Dachziegel richtig zu befestigen und dann fällt ein Dachziegel vom Dach und erschlägt einen unten vorbeigehenden Lehrling, ist vielleicht auch eine fahrlässige Tötung, aber die wird man ganz anders beurteilen als im Fall, wo er einem tödliche Waffe vor die Brust hält und sagt, ich zähle bis drei. Deshalb hat er jetzt auch, glaube ich, 3 Jahre gekriegt, Freiheitsstrafe. Das war jetzt auch nicht gerade die Höchststrafe. Also auch da muss man sagen, sehr milde im Bereich der fahrlässigen Tötung, § 222. Ging auch damals schon bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. Und da hätte man natürlich auch mehr geben können. Ne?
Hinzu kommt, er soll die Tat gegenüber Nachbarn quasi angekündigt haben. Habe ich da noch Platz für die Fahrlässigkeit?
Ja, also angekündigt in dem Sinne, dass er...
Er unternimmt jetzt was.
Er unternimmt was, er vertreibt die jetzt. Also das ist eine offene Wertung. Niemand hat ja behauptet oder könnte behaupten, der sei da nur zufällig vorbeigekommen und habe zufällig jetzt den vor die Brust gehalten. Das ist natürlich nicht. Der ist ja hingegangen, um mit Drohung, mit unmittelbarer Gefahr für Leib oder Leben, wie es juristisch heißt, die dazu zu nötigen, für einen Platz zu verschwenden und da die Straße zu räumen für den anständigen Bürger, als den er sich da fühlt. Der wollte ja jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Bolzenschussgerät alle drei erschießen, ne, sondern der schnappt sich halt irgendeinen. Die sind da offenbar aufgestanden und wollten weggehen. Und einer hat sich ihm genähert, weil ich weiß es nicht, ich war nicht dabei und habe das auch jetzt nicht lesen können, ob es da irgend so eine körperliche Konfrontation gegeben hat, ja, dass er auf ihn zugegangen oder sonst irgendwas, ja, oder ob er auf ihn zugetreten ist. Die sind jeweils nicht zur Seite weggegangen, sondern sind aufeinander zu und er hat dann den unmittelbar bedroht. Hat natürlich keiner von diesen Jugendlichen damit gerechnet, dass er wirklich schießt, im engeren Sinne. Ja. Das ist ja völlig fernliegend, das anzunehmen, dass man da erschossen wird, weil man auf dem öffentlichen Platz sitzt. Also es gibt viele Anzeichen für das eine und für das andere. Jedenfalls unstreitig ist ja, dass er aus einer abwegigen Gesinnung und Absicht heraus auf diesen Platz gegangen ist und sich da als Autorität aufspielen wollte und das auch noch bewaffnet und unter Androhung des Todes letzten Endes. Und dass er das anderen vorher ankündigt und sagt, da werde ich mal anständig aufräumen, zeigt ja nur die Niedrigkeit seiner Hemmschwelle, ja, und dass er grundsätzlich dazu bereit ist. Das war aber, glaube ich, nie streitig. Ja. Das hätten ja auch ganz viele andere, wie wir auch gehört haben in den O-Tönen, auch getan. Ja. Also solche Leute fühlen sich dann ja auch immer als Vertreter einer schweigenden Mehrheit. Ja. Einer muss mal den Mut haben und hier diese Leute vertreiben und mal für Ordnung sorgen. Ja. Die anderen, die braven Bürger, sitzen alle nur in ihren Häusern und fürchten sich, wie in den alten Wildwestfilmen. Da hocken immer die Bürger in ihren Häusern und trauen sich nicht raus. Und die bösen Cowboys des Großgrundbesitzers, die wüten im Saloon herum. Und da muss einer, der muss halt mal vortreten und sagen, so, jetzt ist Ende. Ja, jetzt stelle ich mich auf die Main Street und jetzt gibt es ein Showdown. Und kaum hat er gewonnen, da treten alle Bürger heraus und haben dann auch schon ihre Flinten dabei und schließen sich dem Helden an. So stellen sie sich das ja vor und fühlen sich dann als der Held, auf den es ankommt. Und dann kann sowas passieren, ja. Und man muss halt als Gericht, auch damals schon, das hat sich ja nicht geändert, muss man halt als Gericht sehen, hat der wirklich in dem Moment abdrücken wollen oder ist ihm das nur, in Anführungszeichen, passiert, ja. Und er hat halt Stein und Bein geschworen, würde ich ja auch, wenn ich da angeklagt wäre, würde man sagen, nee, das wollte ich nicht, ne, ist mir nur so rausgerutscht, das Projektil. Und dann muss man sich halt irgendwie entscheiden. Die Richter waren halt damals geneigt, ihm zu glauben, im Umfeld der Indizien, die es da so gab, Zählen und was der Guck war, Betrunkenheit, das wurde ihm sicher auch noch strafmildernd angerechnet. Und
der Sohn soll an ihm gezuppelt haben in der Situation, der Finger sei zittrig gewesen, fertig gezählt hat er nicht.
Kann alles sein. Da hat das Schwurgericht halt Zweifel gehabt. Haben sie im Zweifel für ihn entschieden, also gegen den Vorsatz, und haben gesagt, ja, dann ist natürlich fahrlässig. Das ist ja auf alle Fälle, ja, dass er da pflichtwidrig das gemacht hat und das leicht hätte vermeiden können, wenn er sich ein paar klare Gedanken gemacht hätte, die man ihm auch zutrauen könnte. Er war nicht schuldunfähig. Und dann muss man halt aus dem Strafrahmen des § 222 die Strafe suchen. Und da, sagen wir mal, ist man ihm doch recht weit entgegengekommen, das mal zurückhaltend zu formulieren.
Ketzerische Frage, Thomas Fischer, erinnern Sie den Fall? Kannten Sie den Fall
vorher?
Nein,
überhaupt nicht.
Müsste man den Fall kennen und erinnern? Ist es nicht eigentlich erstaunlich, dass dieser Fall nicht breiter bekannt ist, weil er für eine gesellschaftliche Stimmung, das haben wir ausführlich besprochen, ja, relativ symptomatisch ist, die Konfliktsituation relativ symptomatisch ist, das Ergebnis maximal furchtbar ist? Ich habe auch fast den Eindruck, so ein bisschen ist die Konstellation ähnlich der des Todes von Benno Ohnesorg, der zugegeben von einem Polizisten erschossen worden ist, aber auch eigentlich an vielen Punkten in so einer eskalativen Situation, die dann so ein bisschen überschlug noch. Eigentlich hat mich erstaunt und bin ich Jens Bodamer sehr dankbar, dass er uns den Fall vorgeschlagen hat, dass dieser Fall gar nicht so sehr im Bewusstsein ist, denn vieles ist doch hier mindestens für die Zeit sehr grundsätzlich interessant.
Ja, nicht nur für die Zeit, sondern wirklich sehr grundsätzlich. Ohnesorg ist ein Fall, der ja sogar noch ein paar mehr Seltsamkeiten aufweist, da in dem Hinterhof, und da sprach er nun wirklich sehr viel dafür, dass es eher Vorsatz als Fahrlässigkeit war, aber das kann er jetzt mal dahinstellen. Aber es gibt natürlich auch aktuelle Fälle, ja. Denken Sie an einzelne, zum Beispiel Todesfälle von Asylbewerbern in Polizeigewahrsam, insbesondere den berühmten Fall mit dem verbrannten Asylbewerber
Uriallo,
wo man dann auch sagt, das ist sozusagen egal, Ob ein Gericht im Einzelnen zu dem Ergebnis kommt, das war jetzt eine vorsätzliche Tötung. Die Polizeibeamten haben das in Kauf genommen, dass der Verbrannte ihn absichtlich oder haben gar die Matratze entzündet oder was auch immer, was da alles vorgetragen worden ist. Unabhängig davon ist es ein Zeichen der Zeit, sozusagen ist es ein repräsentativer Fall für eine bestimmte Grundstimmung, für die Bereitschaft, Menschen besonders schlecht zu behandeln oder Menschen für besonders störende Personen zu halten, denen man es mal zeigen muss, ja, die man jetzt besonders hart anfassen muss und wo man sagt, ja, da muss jetzt mal stauben, da muss jetzt rücksichtslos durchgegriffen werden. Also diese Grundstimmung, die da so herrscht, ja, im Görlitzer Park, da muss jetzt mal aufgeräumt werden mit den kleinen Dealern, die da rumlaufen, ja, und zwar egal, ob die es jetzt waren oder nicht, ob die jetzt besonders schlimm sind oder nicht oder arme Schweine oder nicht, sondern da muss jetzt rücksichtslos durchgegriffen werden. Man kann das ja alles zunächst mal verstehen. Aber wenn sich das so verselbstständigt und dann so eine gesamtgesellschaftliche Hemmschwelle immer weiter sinkt und das von außen auch noch angestachelt wird. Ja, ich erinnere an große deutsche Boulevardzeitungen, was die damals über das Gammler-Unwesen geschrieben haben, fast jeden Tag. Und wie das dargestellt wurde und was für eine Schreckensvision da aufgetan wurde über Dinge wie Kommunen oder was da für schreckliche sexuelle Abschweifungen passieren und wie unglaublich fürchterlich das Rauchen von Haschisch ist oder ähnliche Dinge oder das Schwänzen der Schule oder das Unterbrechen von Professoren bei ihren lichtvollen Vorträgen und so weiter. All das erzeugt natürlich eine Stimmung und die ist zeitunabhängig, die ist natürlich immer konkret. Aber die Grundkonstellationen wiederholen sich. Und zwar in verschiedenen Richtungen. Das kann ja auch mal ganz anders laufen. Das ist ja nicht immer nur, sagen wir, aus solchen rechtspopulistischen Strömungen. Es können ja auch linkspopulistische Strömungen sein, die dann ähnlich auftreten und so ein permanentes Tribunal da veranstalten. Ja?
Naja, und es kann aber auch im Sachverhalt durchaus auch ein Körnchen wahr sein. Also mit dem Stichwort Görlitzer Park haben Sie mich getriggert. Wer derzeit im Görli unterwegs ist, da kann man schon auf die Idee kommen, dass der Staat hier auf breiter Fläche versagt und dass das so in dieser Form nicht geht. Die Frage ist, welche Konsequenzen man daraus zieht und welche Forderungen man daraus ableitet.
Und wie berechtigt, also natürlich, ist ja alles relativ. Ja. Also für damals in Konstanz offenbar, das passiert ja nicht einfach mal nur so. Ja. Das passiert ja nicht nur so, weil gar nichts Auffälliges da ist. Also so wie der Oberbürgermeister oder dieser Stadtrat gesagt hat, die Tat eines Wahnsinnigen, ja, der da geht und sagt, hier steht einer, verkauft Zeitung, na, den haue ich jetzt um. Ja, weil Zeitung verkaufen ist irgendwie unordentlich. Oder ein Bettler sitzt auf der Straße und da wird dann zusammengetreten. Ne? Dann sagt man halt betrunkene Jugendliche, aber das sind eigentlich alles tolle Burschen, spielen Fußball und sind in der Freiwilligen Feuerwehr. Also das hat damit, das ist ein Schwarzer war, überhaupt nichts zu tun. Ne? Das ist immer dieselbe Begründung, das sind alles nur Einzeltäter und hat mit meinen Ordnungsvorstellungen gar nichts zu tun. Und natürlich entzündet sich das immer an irgendwas. Die Frage ist ja, was bedeutet das? Welche Gefahr geht davon aus, von dieser Ursache? Da ist natürlich der Görlitzer Park anders zu beurteilen als jetzt das aggressive oder lästige Betteln von irgendwelchen Obdachlosen und so weiter. Und das muss man halt berücksichtigen und das muss halt bewertet werden. Und das Sitzen von drei Jugendlichen auf dem Marktplatz von Konstanz reicht wahrscheinlich nicht aus, um zu sagen, hier muss die Bürgerwehr ran.
Ja, bin ich bei Ihnen und würde sagen, wir geben diesem Fall das Prädikat, es hat sich ausgesprochen gelohnt, darüber zu sprechen, auch wenn wir juristisch gar nicht so viel weitergekommen sind, außer über die Erkenntnis, dass Urteile in ihrer Zeit auch immer noch mal zu sehen sind und wir vielleicht heute mit den gleichen Fakten zu einem anderen Urteil gekommen wären.
Ja, fällt mir gerade noch so ein Beispiel ein, was vielleicht vielen Hörern auch näher liegt. So vor 20 Jahren zur Hochzeit des Punkwesens. Ich will jetzt extra nicht sagen Punk-Unwesens, konnte man in vielen Städten manche Supermärkte nicht mehr betreten, weil vor der Tür sich ein Lager von Hunden und Punkern aufgetan hatte, die da morgens um 11 schon mittel- bis hochgradig besoffen mit ihren abgemagerten Hunden rumlagen und Passanten anbettelten und irgendwie doch für eine, sagen wir, trübe Stimmung da sorgten.
Und das Dosenpfand hat das alles bereichert.
Ja, könnte sein. Also ich will nur sagen, da gab es ja auch sehr viele Bürger, die sagen, das ist ja unglaublich, da muss eingeschritten, da soll man endlich einen Wasserwerfer kommen und die alle wegspritzen. Ja? Solche Stimmungen entstehen da.
Also. Aber verzeihen Sie mir, wenn ich uncharmant bin, wirklich 20 Jahre, 2002, ist das nicht noch ein bisschen früher gewesen?
Ja, das war ein bisschen
so
früher.
In meiner Erinnerung.
Ich fühle mich immer noch so am Anfang des 21. Jahrhunderts.
Das sei Ihnen zugestanden. Ja. Ich möchte noch erwähnen, ich hatte ja schon gesagt, der Fall ist vorgeschlagen worden Und gerne nenne ich noch die Robert-Gerwig-Schule in Singen und den Seminarkurs Außenseiter in der Geschichte aus dem Schuljahr 2014-2015, in dem dieser Fall auch behandelt worden ist, neben zahlreichen weiteren Behandlungen. Natürlich auch in der Konstanzer Stadtschreibungsgeschichte spielt der Fall eine große Rolle. Das Stadtarchiv hat sich dem Fall umfangreich gewidmet. Aber eben vorgeschlagen ist er uns aus den Reihen der Robert-Gerwig-Schule. Ich sage danke, Thomas Fischer, dass wir ein bisschen rumgegammelt und den Fall besprochen haben. Außerdem sage ich danke an Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Insbesondere für Alex kann ich ganz deutlich sagen, dass er in den vergangenen Minuten nicht gegammelt hat, sondern hochaufmerksam seinen Job versehen hat. Und außerdem danke ich Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben und Ihre gammlige Haltung es zulässt, schreiben Sie uns eine E-Mail an mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter ist heute ebenfalls im Gammelmodus und deshalb stumm. Ich mach's kurz und sage auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Mord als Karriereplan. Die tote Firmenchefin aus Dobel. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.
An einem Herbsttag im Oktober 1962 wurden bei einem Bombenanschlag auf einem Bahnhof in Italien mehrere Menschen verletzt. Einer der Täter war mein Vater. Ich bin Traudel Bünger und ich erzähle euch die Geschichte meines Vaters. Oder besser, wie ich seine Geschichte nach und nach entdeckte. Denn von ihm habe ich sie nie gehört. Ich bin 1975 geboren. Vieles von dem, was ich euch erzähle, ist passiert, bevor ich auf der Welt war. Aber es hat auch in meinem Leben eine Rolle gespielt. Mein Podcast Eisernes Schweigen, das Attentat meines Vaters, könnt ihr ab jetzt in der App der ARD Audiothek hören.